Ich bete. Vater, wir bitten dich jetzt einfach für diese Predigt, deine Predigt, und dass du mich jetzt einfach dein Sprachrohr sein lässt. Hilf einfach allen, die jetzt zuhören, dass sie offen sind für dich und dein Wort und dass du wirken kannst, dass du reden kannst. Wir wollen dir es anbefehlen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du wirkst und einfach hier anwesend bist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, ihr habt es schon gehört. Ich darf euch heute mit reinnehmen in das dritte und letzte Kapitel von Habakuk. Nachdem Markus und Joschi in den letzten beiden Wochen die ersten beiden Kapitel mit uns beleuchtet haben, kommt heute der krönende Abschluss. Nicht, weil ich die Predigt halte, sondern weil das dritte Kapitel einfach die vorherigen Kapitel genial abschließt und ein richtig starkes Statement setzt. Habakuk haut hier echt etwas raus, das auch heute noch top aktuell ist und uns gute 2600 Jahre später immer noch herausfordert. Und ja, nachdem es zweimal schon angekündigt wurde, kommen wir heute endlich zur Freude und bleiben nicht mehr nur bei dem Frust. Aber in welchem Kontext diese Freude vorkommt und was sie beinhaltet, da dürft ihr erstmal noch gespannt bleiben. Bevor wir da weiter reinstarten, will ich nochmal einen kurzen Überblick geben, wo wir denn gerade überhaupt stehen. Das ist wichtig, um die Tragweite zu begreifen von dem, was Habakuk dann in Kapitel 3 als Gebet an Gott formuliert. Also hier nochmal ein paar Fakten zum Bibeltext. Ihr werdet manches wiedererkennen, einfach nochmal so von den ersten beiden Predigten. Die Ereignisse um Habakuk, Moment. Die Ereignisse um Habakuk finden um 600 vor Christus im sogenannten Südreich Juda statt. Habakuk selbst sieht sich konfrontiert mit Gefahren von außen und von innen. In seinem, also dem israelischen Volk, ist Unterdrückung, Gewalt und Zank an der Tagesordnung und das Recht wird in Unrecht verdreht. Um Gott und seine Gebote wird sich nicht mehr gekümmert. Gleichzeitig steigt eben die Gefahr von außen, gerade das babylonische Reich, auf äußerst brutale und grausame Weise auf zum neuen Weltreich und die Bedrohungen für Habakuk und sein Volk sind sehr real. Verzweifelt wendet sich Habakuk also an Gott und klagt ihm erstmal nur sein Leid über das Unrecht an seinem oder in seinem eigenen Volk. Gott antwortet ihm dann, aber nicht so befreiend oder wundervoll, wie wir uns das manchmal vorstellen, sondern nach dieser Antwort von Gott ist Habakuk noch geschockter, noch verzweifelter, als er es vorher schon war. Ausgerechnet diese grausamen Babylonier will Gott nutzen, um sein Volk zu richten für das Unrecht, was sie getan haben und immer noch tun. Und er schüttet wieder sein Herz Gott aus mit den Fragen nach dem Warum und wie lange noch. Er ringt förmlich mit Gott um Antworten auf seine quälenden Fragen. Und vielleicht kann sich mancher nochmal erinnern bei Joschis Predigt, der Name Habakuk bedeutet auch der Umklammerer, der Umarmer oder der, der mit dem Herrn ringt. Zum Abschluss von diesem Teil bezieht Habakuk dann eine wartende Position in der vertrauensvollen Erwartungshaltung, dass Gott ihm antworten wird. In das zweite Kapitel hat Markus uns damit reingenommen und es ging um Gottes Antworten auf Habakuks Fragen. Die zweite Antwort. Es geht los, wie auch es geendet hat, den ersten Teil mit dieser geduldigen Erwartungshaltung, Vertrauen, dass Gott antworten wird. Und Habakuk darf wiederholt erleben, dass Gott auch wirklich antwortet. Und diese Antworten schreibt er eben in Kapitel 2 dann auf. Und sie spenden Habakuk Trost, weil Gott sagt, er sieht all das Leid und er sieht all das Unrecht ebenfalls. Es ist ihm nicht irgendwie das untergegangen. Als letztes kam dann noch ein Ausblick auf die noch kommende Gerechtigkeit Gottes. Gott erklärt hier mit Beispiel verschiedener Verbrechen, dass jeden am Ende ereilen wird, was man selbst getan hat. Ganz nach den biblischen Prinzipien, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein oder jeder wird ernten, was man gesät hat. Gott wird letztlich vollkommene Gerechtigkeit ausüben und dabei wird nichts übersehen, alles wird ans Licht kommen. Kapitel 2 endet dann mit dem Vers, der Herr aber wohnt in seinem heiligen Tempel, die ganze Erde verstumme vor ihm. Und kurzer Ausflug, seit 2000 Jahren hat dieser Satz nochmal eine ganz andere Bedeutung, dass der Herr in seinem heiligen Tempel wohnt, denn dieser heilige Tempel ist kein Gebäude mehr, sondern der Körper eines jeden Menschen, der Jesus als seinen Retter angenommen hat. Unser Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Das muss ich einfach nochmal kurz zwischenschieben, weil dieser Satz uns heute nochmal viel mehr Mut und Trost zusprechen darf als Habakuk damals. Da stehen wir jetzt also. Habakuk war frustriert, hat Antwort von Gott bekommen, war danach noch frustrierter, aber hat wieder seine Frustration zu Gott gebracht. Gott hat wieder geantwortet und nun kommen wir endlich zu unserem Kapitel 3. Wie man erwarten kann, geht es hier wieder um eine Reaktion von Habakuk auf Gottes Antwort. Und ich habe dieses Kapitel mal in 3 Sinnabschnitte unterteilt, die wir uns dann nacheinander anschauen werden. Den 2. und größten Teil, so eine Art Lobpreisblock, werden wir aber überspringen. Den dürft ihr gerne selbst näher studieren. Liegt einfach daran, dass er zwar auch wichtige Punkte beinhaltet, aber auch viele Fragen aufwirft, auf die ich zeitlich einfach leider nicht eingehen kann. Falls ihr den aber selbst lest und dann noch Fragen habt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Einen kurzen Überblick wird es aber trotzdem geben. Also wir starten mal ganz entspannt einfach nur in die ersten beiden Verse und ich blende den Text ein, aber ihr dürft gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder Handy oder keine Ahnung, dürft ihr gerne selbst aufschlagen, Habakuk 3, die Verse 1 bis 2. Ist einfach auch deswegen, weil ihr könnt in meiner PowerPoint nichts markieren und nichts reinschreiben und das ist manchmal eben ganz hilfreich. Also, ersten beiden Verse. Dieses Gebet sang Habakuk. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Hier erfahren wir erstmal 3 Dinge. Was wir jetzt lesen werden, ist eigentlich ein gesungenes Gebet. Das ist einfach wichtig im Kopf zu behalten, weil es auch viele Bilder gibt, besonders in diesem Lobpreisteil und die Bilder dann auch tatsächlich als Bilder zu verstehen sind und nicht als tatsächliche Ereignisse. 2. Habakuk hat Gottes Antwort gehört und seine Reaktion ist nicht Freude, sondern Schock. Und irgendwie auch verständlich, schließlich hat Gott seine Gerichtsankündigung über Juda durch die Babylonier nicht widerrufen, sondern eher noch bestätigt. Und als 3. Habakuk ist nicht in dem Schock stehen geblieben, sondern ordnet sich in seinem Schockiertsein Gottes Willen unter. Er bittet darum, dass schnell geschehen mag, was Gott tun will und gleichzeitig um Erbarmen für Habakuk und sein Volk. Und was hier schnell geschehen soll, ist nicht, dass die Babylonier über sie hereinbrechen, sondern die in Kapitel 2 angekündigte vollkommene Gerechtigkeit Gottes, die jeder erleben wird. Das ist es, was Habakuk Trost spendet, ihm neue Hoffnung gibt und ihm diese darauf folgenden den Lobgesang auf Gottes Herrlichkeit und Macht schreiben lässt. Den finden wir, wie gesagt, in den Versen 3 bis 15. Ich greife einfach mal 2 Verse daraus, den Rest werden wir, wie gesagt, überspringen. Beispiel 1, in Vers 5 steht, die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Erstmal jetzt nicht so ein schönes Bild wahrscheinlich, oder erstmal so, was soll das denn bedeuten? Bedenkt man den Kontext, ist hier keine Tatsache gemeint im Sinne von, die Seuchen sind tatsächlich zu den Füßen Gottes oder bevor Gott irgendwo ankommt, ist die Pest halt schon schneller da gewesen, sondern es ist ein Bild für einen Schildträger, der vor seinem Herrn herläuft und dem Knecht, der direkt dahinter herläuft und genau darauf achtet, was sein Herr tut und will. Die Pest und Seuchen waren grausame Krankheiten ohne Hoffnung auf Heilung. Niemand hatte Macht über sie. Aber Gott sind sie unterworfen und sie gehorchen ihm aus Wort. Das heißt wiederum nicht, dass jede Krankheit von Gott geschickt und gewollt ist. Es geht nur um die Klärung der Machtverhältnisse und das Verdeutlichen von Gottes Macht und seiner Herrlichkeit. Zur Erinnerung, das ist ursprünglich ein Lied gewesen, deswegen diese starke bildliche Sprache. Und was uns diese Bilder vermitteln wollen, ist, dass Gott über allem steht und ihm jede Naturgewalt, jeder Mensch und alle Schöpfung untergeben ist. Sieht man auch im Beispiel 2, Vers 11. Sonne und Mond ziehen sich zurück beim Glänzen deiner sirrenden Pfeile und beim Aufblitzen deines glitzernden Speeres. Sonne und Mond wurden oft angebetet als Götter oder werden es teilweise auch noch. Aber auch hier stellt Habakuk klar, wer hier wem untergeordnet ist. Wenn Gott seine Macht zeigt, und die wird eben bildlich hier dargestellt in diesen Pfeilen und dem Speer, dann müssen sich eben auch diese scheinbaren Götter zurückziehen und unterordnen. Soweit schon mal zu einfach einem kleinen Auszug aus dem Lobpreisblog. Wie gesagt, da gibt es noch einiges Spannendes zu entdecken. Lest gerne selbst mal damit rein. Kurze Zusammenfassung bis hierher. Wir haben also schon mal von Habakuk lernen dürfen, dass absolut nichts und niemand Gottes Macht und Herrlichkeit gleichkommt. Und das, obwohl die Umstände von Habakuks Leben selbst nicht unbedingt dafür sprechen. Also geht Lobpreis auch trotz der Umstände, nicht nur wegen der Umstände. Ein wichtiger Punkt auch für uns heute und zukünftig. Lobpreis ist nicht abhängig von unserer Situation oder unseren Gefühlen, sondern von demjenigen, dem unser Lobpreis gilt. Und wenn dein Lobpreis dem Gott der Bibel gilt, dann ist, war und wird er immer der gleiche, herrliche, mächtige, dich liebende Gott sein. Und er hat deinen Lobpreis verdient. In diesem Lobpreisblock kann man schon so ein bisschen von der Freude über Gott und seine Herrlichkeit und die kommende Gerechtigkeit entdecken. Konkret benannt wurde sie aber noch nicht. Dazu kommen wir jetzt dann endlich in unserem letzten Abschnitt, den Versen 16 bis 19. Und die sind so wertvoll, dass wir sie fast Vers für Vers durchgehen werden. Los geht's mit Vers 16. Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selbst, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dies Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Schon wieder keine Freude. Erstmal geht es zurück in die Situation, als Habakuk die Botschaft Gottes erhalten hat, also ähnlich wie in Vers 2. Er hat wirklich Angst vor dem, was da auf ihn und sein Volk zukommt, und damit meint er jetzt die anstehende Eroberung der Babylonier. Trotz des Lobes auf die Herrlichkeit Gottes macht Habakuk nochmal deutlich, dass diese Situation keineswegs leicht ist für ihn. Da soll ihm bloß niemand missverstehen oder sich rausreden können im Sinne von, ah ja, dem Habakuk ging es ja ganz gut, er hat leicht reden über Freude. Nee, dem ging es gar nicht gut. Der war schon in seinem eigenen Volk auf verlorenem Posten, damit überhaupt auf Gott zu hören und seinen Geboten zu folgen. Aber da kommen welche, die sind noch einiges schlimmer. Bevor es irgendwann hoffentlich mal besser wird, wird es erstmal noch so richtig schlimm. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja gut, jetzt ist auch mal genug Schlimmes. Eine Sache habe ich noch. Es ist so wie die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte, aber du magst weder Torte noch Sahne noch Kirsche. Vermutlich habt ihr schon mal erlebt, dass ihr genau wusstet, dass euch etwas Schlimmes passieren wird, auch wenn ihr nicht genau wusstet, wann. Ich habe zum Beispiel meine Eltern früher über meine schlechten Noten in der Schule belogen. Und ich hatte ständig panische Angst davor, dass irgendjemand von den Lehrern bei mir zu Hause anruft oder dass meine Eltern den blauen Brief bekommen. Ja, und dann mein ganzes Lügenhaus in sich zusammenfällt. Das war echt unschön und definitiv nicht empfehlenswert. Bei Habakuk ging es aber um ein bisschen mehr als nur schlechte Noten. Er hatte keine Ahnung, wann genau die Babylonier kommen würden, um sein Volk zu plündern, zu töten und zu versklaven. Und deswegen seine Betonung darauf, dass er gelassen warten muss, bis dieser Tag dann irgendwann kommt. Und da bangt es ihm vor sich selbst, ob er diese ständige, vielleicht jahrelange Belastung aushalten wird. So, und jetzt macht euch bereit für die nächsten zwei Verse. Da kommt jetzt endlich die Freude. Gleich zumindest. 17. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben Obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen. Stillstand. Keine Frucht in Sicht. Mit Blick auf die Umstände deiner Situation gibt es keinen Grund zur Freude. Kein Grund für Hoffnung. Will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Und da ist sie. Da ist die Freude. Endlich dürfen wir schwarz auf weiß lesen, was für Habakuk dann den gigantischen Unterschied ausmacht. Was ihm Freude gibt in einer Situation, die selbst keine Freude gibt. Und damit noch nicht genug. Es folgt so noch ein weiterer Vers. Also wir kommen von: Will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Und dann: Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Einfach richtig starke Verse. Und für mich macht es immer einen Riesenunterschied, wer und in welcher Situation solche Sätze verfasst wurden. Schöne Sätze formulieren kann ja jeder. Wir kennen Habakuks unschöne Lage aber mittlerweile sehr gut und das gibt diesen Sätzen nochmal eine ganz andere Tiefe. Freude ist definitiv ein wichtiger Punkt in dem Ganzen und da gibt es gleich noch mehr zu. Habakuk sagt aber auch, dass der Herr seine Kraft ist. Er ist es, der Habakuk die nötige Kraft geben wird, um jeden bevorstehenden Berg im Leben zu meistern. Und damit meint er bestimmt auch die Herausforderung und Last, dieses Wissen der Eroberung bis zum Eintreffen mit sich zu tragen. Er selbst kann das nicht. Und ihm bangt es, schon davor nur darüber nachzudenken. Aber er muss es auch nicht alleine schaffen. Sondern Gott ist es, der ihm die Kraft gibt, wie eine Hirschkuh oder Gazelle, je nach Übersetzung, auch die Unwegsamkeiten des Lebens zu meistern. Und da wird es dann persönlich. Wie ist es bei dir? Hast du gerade Lebensberge vor dir, die du versuchst, allein zu meistern? Ich ermutige dich da einfach, Gott mit reinzunehmen und nicht mehr auf deine eigene Kraft zu vertrauen, sondern auf Gottes Kraft, so wie Habakuk es hier tut. Soweit aber auch schon zur Kraft. Was ist denn jetzt mit der Freude? Drei Punkte will ich euch noch zu diesen letzten Versen mitgeben, was wir daraus konkret für unser Leben von Habakuk über Freude lernen dürfen. Freude, worüber eigentlich? Freude an sich ist zwar eigentlich immer ein positives,